DW Menschen und Märkte.
Ein Jahr Berliner Regierungskoalition. Brexit, drohender Handelskrieg, Stoff genug für ein ausführliches Interview mit einem weisen Ökonomen. Mein Name ist Zhang Danghong. Selten wurde Deutschland mit so vielen Herausforderungen konfrontiert wie im Moment. Aktuell muss sich die Bundesregierung im Falle Huawei positionieren. Und sie muss sich überlegen, ob Deutschland eine Industriepolitik braucht, um beispielsweise auf Chinas Appetit auf deutsche Unternehmen zu reagieren. Mittel- und langfristig muss Deutschland mit den Folgen des Brexits leben und die Digitalisierung vorantreiben. Wird die unbeliebte GroKo mit all diesen Herausforderungen fertig? Ist sie so schlecht wie ihr Ruf? Über all das habe ich mit Professor Christoph Schmidt gesprochen. Er ist Präsident des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen und der oberste Wirtschaftsweise. Herr Professor Schmidt, Sie sind seit 10 Jahren Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und seit 6 Jahren stehen Sie diesem Rat vor, dessen Mitglieder im Volksmund auch Wirtschaftsweise genannt werden. Sie sind quasi der weiseste Ökonom in diesem Land. Macht die Bundesregierung von ihrer Weisheit Gebrauch?
Also wir spielen tatsächlich als Sachverständigenrat aus meiner Sicht eine wichtige Rolle für Politik und Gesellschaft. Wir beraten ja nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Opposition. Wir stellen unsere Einsichten, unsere Analysen jedem zur Verfügung, allen Entscheidungsträgern, also auch den Unternehmen, den Wirtschaftslenkern, auch den Steuerzahlern. Jeder hat den gleichen Zugang zu unseren Dokumenten. Da spielen wir eine wichtige Rolle als Querdenker, da wir unabhängig sind. Wir sind also nicht Teil des Regierungsapparates. Damit sind unsere Ideen und unsere Vorstellungen nicht immer ganz kongruent mit dem, was im politischen Geschehen oder auch im öffentlichen Diskurs gerade die Meinung dominiert. Das macht uns zu einem besonders wertvollen Impulsgeber. Und natürlich haben wir die Weisheit auch nicht gepachtet. Es gibt viele gute Analytiker, es gibt viele gute Stimmen. Und in der Summe all dieser Argumente kann sich dann der mündige Bürger, der mündige Politiker das raussuchen, was er als die beste Basis für sein eigenes oder ihr eigenes Urteil empfindet. Und von daher finde ich, der Sachverständigenrat ist eine ganz wichtige Einrichtung. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Gelegenheit hatte, tatsächlich 10 Jahre dort zu wirken.
Stimmt das, dass die Wirtschaftsweisen eigentlich gar keine Empfehlungen für die Regierung geben dürfen?
Wir sind tatsächlich aufgefordert, aus der Sicht unseres Erfahrungswissens, unserer fachlichen Kompetenz als sogenannte Expertinnen und Experten, Urteile vorzubereiten und seine eigene Position zu bilden und die dann auch nach außen zu vertreten. Aber wir haben keine Mission in dem Sinne, dass wir jemanden von genau dieser Position überzeugen wollen oder sollen, sondern wir sollen eine Basis für einen informierten Diskurs in der Gesellschaft und in der Politik bilden. Das heißt aber auch explizit, da haben Sie vollkommen recht, dass wir nicht sagen, wir empfehlen, der Mindestlohn soll 10 Euro sein oder nur 9,95 Euro oder was. Solche konkreten Empfehlungen sind genau das, was wir nicht machen.
Sie haben genau das Stichwort genannt. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie sich von Anfang an gegen einen Mindestlohn ausgesprochen. Nun ist er seit Januar auf 9,19 Euro angehoben worden. Welche Auswirkungen wird das Ihrer Meinung nach haben?
Also wir haben im Vorfeld der Einführung des allgemeinen flächendeckenden Mindestlohns haben eine kritische Diskussion dazu geführt. In unserem Jahresgutachten haben wir dargelegt, welche Argumente dafür und welche dagegen sprechen und vor allem auch die Belege zusammengesucht und gesammelt, die es im internationalen Kontext zur Wirkung von Mindestlöhnen gibt. Und eine Wirkungsweise, die negativer Art ist, dass junge Arbeitnehmer häufig ausgegrenzt werden, gerade in konjunkturell schlechten Situationen. Andererseits hebt er das Einkommen von anderen an. Also es ist eine sehr komplexe Situation, die wie immer im ökonomischen Geschehen Verlierer und Gewinner gleichzeitig aus einer Weichenstellung herauskommen lässt. Und in der Abwägung der Risiken und der Chancen haben wir damals gesagt, wir würden der Bundesregierung nicht anraten, diesen Schritt zu gehen. Nun hat sie den Schritt trotzdem unternommen und zwar in einer Zeit, in der die Konjunktur boomte. Der deutsche Arbeitsmarkt ist unfassbar robust gewesen über das vergangene Jahrzehnt. Jahrzehnt und konnte den Mindestlohn, der eingeführt wurde, aber sowas von locker wegstecken. Die große Frage aus unserer Sicht ist immer noch, was passiert in einem konjunkturellen Abschwung? Also von den 9,19 Euro wird jetzt für sich genommen im Augenblick angesichts der immer noch guten konjunkturellen Lage auch kein starker negativer Impuls ausgehen. Die Sorge darum, was passiert, wenn die Konjunktur mal ganz anders aussieht, diese Sorge bleibt bestehen. Wir haben ein sehr gut funktionierendes System der Armutsbekämpfung in Deutschland, das über Steuern und Transfers funktioniert. Deswegen haben wir eine sehr gleiche Einkommensverteilung im internationalen Vergleich, vergleichsweise wenig relative Armut und so gut wie gar keine absolute Armut. Dieses System zu stärken wäre mein Königsweg, unser Vorschlag gewesen, statt eines Mindestlohns. Aber nun haben wir ihn mal und das ist jetzt auch kein Weltuntergang.
Auf jeden Fall haben wir im Moment die niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung und Rekordsteuereinnahmen. Demnach müsste die GroKo nach nun exakt einem Jahr eine 1 von Ihnen auf dem Zeugnis bekommen.
Also wir geben grundsätzlich keine Empfehlung und wir geben auch grundsätzlich keine Noten, weil die das Geschehen viel zu sehr verdichten. Wir sind bei der komplexen Gemengelage, in der die Bundesregierung agieren muss, national wie international, finden wir immer viele gute und viele kritikwürdige Elemente. So sind wir beispielsweise bei der europäischen Politik, bei der Handhabung der Euro-Krise, sind wir weitgehend auf der Linie der Bundesregierung gewesen mit unseren Argumenten. National finden wir manche Weichenstellungen nicht so gelungen. Nun kann die Bundesregierung weder den Aufschwung alleine bewerkstelligen, noch kann sie dafür verantwortlich gemacht werden, wenn es mal nicht so gut geht im vollen Umfang. Von daher würden ja Noten andeuten, die Regierung steuert und sie steuert es besonders gut, wenn es gut läuft und sie hat besonders schlecht gesteuert, wenn es schlecht läuft. So einfach ist die Welt nicht. Genauso würden wir auch kein Lob dafür entgegennehmen, wenn unsere Prognosen ein hohes Wachstum für Deutschland vorhersagen, denn wir sind ja nur Beobachter und nicht tatsächlich diejenigen, die diese Prognosen herstellen. Der Bote ist nicht derjenige, der das Ergebnis herbeiführt. Und auch die Politik, die hat natürlich einen erheblichen Anteil am Ergebnis, aber sie kann das Ergebnis auch nicht alleine bewerkstelligen.
Wir befinden uns im Jahr 10 des wirtschaftlichen Wachstums, das sich aber nun deutlich abschwächt. Das liegt auch an der Großwetterlage. Bei Brexit müssen wir uns wohl auf eine Verlängerung der Ungewissheit einstellen. Da lesen und hören wir sehr viel, auf welche Katastrophe Großbritannien zusteuert. Aber was bedeutet eigentlich Brexit für Deutschland, das einen engen Verbündeten bei den Wirtschaftsthemen verliert?
Da sprechen Sie, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema an. Die Folgen werden nicht nur rein wirtschaftlicher Natur sein und direkte Auswirkungen beispielsweise auf Lieferketten, auf Produktionsketten und Ähnliches haben, sondern die tatsächlich dramatischen Wirkungen können tatsächlich auf der politischen Ebene bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union und des immer sich besser verstehenden und integrierenden Europas liegen. Also tatsächlich hat immer die Stimme des Vereinigten Königreichs als wirtschaftsliberale Stimme einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung Europas geleistet. Europa ist sehr vielfältig, sehr heterogen. Aus dieser Vielfalt kann Europa unfassbar viel Kraft schöpfen. Aber das ist eben dann möglich, wenn diejenigen, die zum Beispiel mehr staatliches Engagement wollen, die sehr viel stärkeren Sozialstaat für richtig halten in ihrer eigenen Volkswirtschaft, einen stark regulierten Arbeitsmarkt, zusammen mit denjenigen, die eher einen wirtschaftsliberalen Ansatz haben, die mehr auf freie Märkte, auf Arbeitsteilung setzen. Wenn die sich zusammenraufen, dann kann aus Europa immer viel werden. Das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt. Wenn die britische Stimme in diesem Diskurs jetzt in Zukunft fehlen sollte, dann wäre das für die Weiterentwicklung Europas insgesamt schlecht. Das ist weit wichtiger aus meiner Sicht als die kurzfristigen konjunkturellen Wirkungen, die aber auch erheblich sind, vor allem für Großbritannien selbst.
Heute geht in China der jährliche Volkskongress zu Ende, was bedeutet, dass dort die Normalität wieder einkehrt. Die Verhandlungen mit den USA in Sachen Handelsstreit können jetzt in die Endphase eintreten. Was erwarten Sie?
Der internationale Handel ist erfahrungsgemäß, wenn man sich die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte anschaut, ist erfahrungsgemäß ja eine Win-Win-Situation. Also je mehr internationale Arbeitsteilung ermöglicht wird, desto besser können sich einzelne Volkswirtschaften auf ihre eigenen Stärken konzentrieren und können im internationalen Geschehen an Wirtschaftsleistung gewinnen, gleichzeitig mit den anderen. Was man nicht missverstehen sollte, ist, dass es sich um ein Nullsummenspiel handelt. Und von daher kann man nur hoffen, dass bei allem Armdrücken der USA und China am Ende eine Lösung kommt, die die internationale Welthandelsordnung weiterhin offen lässt und sie vielleicht sogar noch mehr zum internationalen Austausch öffnet.
Beim Handelsstreit geht es letztendlich auch um den weiteren Aufstieg Chinas, ob der aus der US-Sicht zu verhindern oder zu verlangsamen ist. Und vor diesem Hintergrund ist auch die ganze Diskussion über Huawei meines Erachtens zu sehen. Was glauben Sie, wie soll sich Deutschland positionieren? Soll die Bundesregierung Huawei vom Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes ausschließen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, zu der ich eigentlich als Wirtschaftsexperte vergleichsweise wenig zu sagen habe. Also stehen ja da Vorwürfe im Raum, die im Endeffekt eine Information benötigen, die vielleicht die Bundesregierung hat und ihre Informationsquellen, die aber dem außenstehenden Wirtschaftswissenschaftler eigentlich verschlossen sind. Von daher würde ich mich an der Stelle einfach zurückhalten. Grundsätzlich ist es so, dass Deutschland sehr großes Interesse hat, weil es eine sehr offene Volkswirtschaft ist, die sehr stark von der Einbindung in die internationale Arbeitsteilung lebt, dass Deutschland großes Interesse hat, dass im Verbund mit den anderen europäischen Volkswirtschaften dafür sorgt, dass die liberale Welthandelsordnung erhalten bleibt. Und das bedeutet insbesondere, dass es aus deutscher Sicht eine sehr groß starke Gratwanderung ist, auch offen zu bleiben, selbst wenn die Herausforderung durch internationale Wettbewerber sehr groß ist. Wir diskutieren in unserer Gesellschaft und unserer Politik momentan sehr stark über das Wort Industriepolitik. Also eine Situation, in der beide Akteure, nehmen wir mal China und Deutschland, sind ja sehr wichtige Handelspartner, in der beide Akteure sehr offen sind, Unternehmen aus der anderen, jeweils anderen Volkswirtschaft zuzulassen als Investoren bei sich. Und Wettbewerb damit für die heimischen Unternehmen zu schaffen, haben beide was davon. Eine Situation, in der beispielsweise nur China Unternehmen nach Deutschland sendet, aber in China die deutschen Unternehmen nicht so freimütig zum Zuge kommen, ist auf Dauer nicht nachhaltig. Eine Antwort Deutschlands auf diese vermeintliche Herausforderung dadurch, dass man den deutschen Markt gegenüber chinesischen Investoren verschließt, ist auch keine langfristig sinnvolle Lösung. Am besten wäre es, wenn man sehr klar ein Level Playing Field schaffen würde. China sollte sich öffnen und sollte insbesondere europäischen Unternehmen und Unternehmen aus anderen Ländern sehr freimütig gestatten, in China zu investieren, auch ohne Auflagen wie beispielsweise einen bestimmten Anteil an chinesischen Produkten zu verwenden oder eben sehr stark die Betriebsinformationen offenzulegen. Auf Dauer würde das für China gut sein, weil der Wissenstransfer, der dann freiwillig kommt, der ist viel, viel mehr wert als das Wissen, was man vielleicht kurzfristig aus Auflagen abschöpfen kann. Und Deutschland wiederum täte gut daran, sich zu besinnen darauf, dass die Öffnung gegenüber ausländischen Investoren neues Wissen mitbringt, neue Herausforderungen, neuen Wettbewerbsdruck, der dann aber zur Leistung führt. Im Fazit, wir alle haben sehr viel zu gewinnen, wenn wir offen miteinander umgehen, aber fair und nicht einseitig, sondern mit dem schönen Wort ist versehen, Reziprozität.
Bei Brexit oder Handelsstreit, da hat Deutschland wenig Gestaltungsmöglichkeit. Aber die Bundesregierung kann wohl einiges tun, um das Land fit für die Zukunft auszurüsten. Stichwörter demografische Entwicklung, Digitalisierung oder künstliche Intelligenz. Tut die Bundesregierung Ihrer Meinung nach genug?
Sie tut sehr viel. Deutschland hat eine sehr gute Basis, wenn es darum geht, die Arbeitsbevölkerung der Zukunft auf die Zukunft vorzubereiten. Wir haben, glaube ich, im internationalen Vergleich ein leistungsfähiges Schulsystem, ein leistungsfähiges System der Hochschulausbildung, vor allem auch der beruflichen Ausbildung. Also Unternehmen, die sich hier ansiedeln und hier produzieren oder hier ihre Forschungseinheiten ansiedeln wollen, finden sehr gute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor. Es könnte aber noch besser sein. Also insbesondere auf den digitalen Wandel könnten wir unsere nachfolgenden Generationen noch besser vorbereiten. Da könnte man noch mehr investieren. Aber im großen Licht der Dinge, wenn man es im internationalen Vergleich sieht, machen das die deutschen Bundesregierungen schon in den oder Landesregierungen auch, weil die für Bildung ja zuständig sind, machen das schon nicht so schlecht. Im Großen und Ganzen finde ich das deutsche System der sozialen Marktwirtschaft auch aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit an große Herausforderungen. Bei gleichzeitiger Bewahrung des sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft finde ich unheimlich leistungsfähig. Das heißt nicht, dass wir im Einzelnen die Bundesregierung nicht kritisieren, beispielsweise bei der Rentenpolitik sogar sehr stark kritisieren. Aber man muss immer wissen, wovon man spricht. Wenn man von kleinen Detailsteuerungen spricht, sind wir kritisch. Beim Betrachten des deutschen Wirtschafts- und politischen Systems sind wir sehr unterstützend.
Gabor Steingart hat diese Woche in seinem Podcast gesagt, Frau Merkel will nicht Reform und Aufruhr, sie will Ruhe und Mittagsschlaf. Heißt das, dass wir warten müssen, bis Frau Merkel ihr Kanzleramt abgibt, um auf schwungvollere Zeiten für Deutschland zu hoffen?
Es ist ja die Rolle von Journalisten zuzuspitzen und eine Debatte ein bisschen zu befeuern. Die Rolle vom Wissenschaftler ist vielleicht ein bisschen die Sachlichkeit zu betonen. Ich denke mir, wenn man die Regierungszeit von Frau Merkel sich im Historischen anschaut, wird man sehen, dass sie in großen Krisenzeiten ein sehr schwer zu steuerndes Schiff doch durchaus durch die Orkane geführt hat. Natürlich ist das gleichbedeutend mit dem Umstand, dass einige der Reformen, die man sich gewünscht hätte, eher nicht angegangen worden sind. Nehmen wir die Energiewende, eine der wichtigsten Herausforderungen, glaube ich, global. Wir müssen irgendwie wegkommen von der Nutzung fossiler Energieträger und von der Emission von CO2 in die Atmosphäre. Da haben wir in Deutschland viel unternommen, aber den wirklich mutigen Schritt, uns ganz auf Marktwirtschaft oder umfassend auf marktwirtschaftliche Prozesse zu verlassen und eine CO2-Bepreisung vorzunehmen, das haben wir nicht. Da würde man sich wünschen, ein bisschen mehr Mut, wirklich einen Schritt zu gehen, auch in eine ungewisse, aber aussichtsreiche Zukunft statt der kleinteiligen Energiewende, die wir hier hatten. Also von daher in der Tat, es gibt Reformfelder, da hätte man sich mehr gewünscht. Aber andererseits gilt ja auch bei der Politik, wie bei allen anderen Unternehmungen, erstmal besser machen.
Sagt Professor Christoph Schmidt von RWI in einem Interview mit der Deutschen Welle. Christoph Grove in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW.